Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Car Rent. Die flexible und unkomplizierte Mobilitätslösung für Startups und KMUs. VolvoCarRent.ch.
Ja, ganz herzlich willkommen zu der ersten Sendung nach der Sommerpause. Und das sind die Persönlichkeiten, die sich über den Sommer für die Shortlist von heute haben qualifiziert. Polo Hofer, der Mundart-Pionier, stirbt am 22. Juli in Oberhofen am Thunersee. Filippo Lüttenegger, der Zürcher Stadtrat, hat mit Sonnenschirm und Sonnensegel für eine schöne Zürcher Sommerpause gesorgt. Und Rolf Bollmann, der neue CEO vom Zehnder Verlag, verantwortet neu 25 regionale Gratiszeitungen. Schönen Sommer gehabt, Matthias.
Ja, einen guten Sommer. Er ist ja immer noch. Also, ich bin jetzt gerade durch Zürich durchgelaufen. Traumhaft.
Traumhaft, schön. Hast du so ein Sonnensegel genossen, das der Filippo hat aufgestellt?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mehr. Als Recherche für die Sendung sozusagen. Ich bin mal durchgelaufen dort über den Münsterhof. Sieht toll aus, ist eine gute Sache. Und,
hat einfach einen 80 Stundenkilometer Sturm ein Windli eigentlich nicht überlebt.
Ja, er hat ein bisschen Berg gehabt, der Filippo. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, auf dem Münsterhof habe ich eigentlich toll gefunden. Auf dem Sechselütenplatz bin ich zu spät gekommen. Ich glaube, der hat es ja schon nach einem Tag weggewindet.
Ja, das sind keine 24 Stunden und dann sind die Sonnenschirme. Ist es clever, er ist im Wahlkampf, selbstverständlich, er will gerne Stadtpräsident werden. Was wir ja, glaube ich, beide kann man offen dazu stehen, begrüssen. Wir fänden für Zürich Stadtpräsident Filippo Lüttenegger grossartig. Aber hat er es jetzt ein bisschen übertrieben mit diesen beiden Beschattungsaktionen?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, es gibt das Motto vom amerikanischen Präsidenten und der gesagt, Hauptsache man kommt in den Schlagzeilen, oder? Positiv oder negativ. Ich habe mir auch überlegt, wirft das jetzt einen Schatten, also auf den Filippo, trotz fehlender Sonnenschirm. Ich glaube nicht, die, die ihn wählen, wählen dann. Genau, und die, voilà. Die nicht wählen, wählen genau. Dann nicht. Also, genau. Aber es war ein Spektakel, es war ein Versuch, es war etwas Positives. Die erste Aktion, Sechselütenplatz, die ist halt in die Hose gegangen, muss man ganz klar sagen. Die zweite, Münsterhof, die finde ich einfach auch vom künstlerischen her, vom ästhetischen her, das finde ich toll.
Zwei Segel, die sich entgegenkommen, ist für dich schon hohe Kunst.
Ja, es sieht noch toll aus. Da, weißt du, das Blau-Weiß, das ist ja Zürcher.
Ich finde die
kennst
gut.
Du vielleicht das Berner Lied, das sind Zürcher Farben. und das ist ja noch, das ist ja
Dort würde ich gar nicht den Kunstaspekt reinbringen. Ich finde es clever, dass man etwas machen will, damit der Münsterhof wieder ein bisschen belebt wird. Weil die Beizer dort rundherum, die haben ja recht gejammert und die haben irgendwie bestätigt, dass so etwas könnte die Leute wieder zurückbringen. Das hätte man müssen für den streichen.
Ja, da müssen wir für den streichen. Also ich habe auch keine Leute gesehen, den Beizer. Also so viele Leute sind jetzt
nicht. Morgen früh, wenn du da durch Zürich durchspazierst.
Aber die Segel, nein, man muss ja ganz klar sehen, der Filippo versucht, eine positive Stimmung einzubringen. Also ein Gegenstück war ja, wenn wir jetzt schauen, in diesem Sommer hat sie ja die schönen Wetterfegen von Radio 1, die ein Plakat gemacht hat, nach einem Tag. Linda Gwerder ist vom Zürcher Stadtrat, vom linkgrünen Zürcher Stadtrat verboten worden. Das habe ich jetzt absolut kleinkariert gefunden. Absolut. Von dem her ist ja der Filippo positiv.
Und er nimmt es ja mit Humor, muss man sagen. Er nimmt es ja mit Humor, er hat es ja auch nicht gesucht, aber ich meine, bei Radio 1 haben wir so ein IKEA-Plakat mit einem Sonnenschirm kreiert, den Sonnenschirm Filippo, jetzt für die nächsten 48 Stunden und so. Das hat er verlangt, hat gefragt, ob er das dürfte haben, ein bisschen bessere Bildqualität, für das er das wahrscheinlich im Büro kann. Also er nimmt so solche Sachen mit Humor und eben, es kann ja sein, dass ihm das sogar ein bisschen nützt. Ob schon, es kommt natürlich Häme von der linken Seite, ist da recht Häme jetzt über ihn ausgeschüttet worden.
Jetzt muss ich mal sagen, ich meine, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als damit Humor zu nehmen. Also wenn er jetzt noch hässig würde. Also von dem her, ich glaube, es schadet ihm nicht, es nützt ihm nichts. Es war ein Sommerposse und ich muss sagen, eine Stadt, wo das als einzige Problem ist, ist eigentlich eine glückliche Stadt.
Ja, absolut, aber problematisch habe ich gefunden, dass die SVP dort eigentlich noch reingrätscht und ihn noch kritisiert. Habe ich jetzt noch speziell gefunden, weil die sind ja, sie eigentlich, wollen ja möglichst Corinne Mauch dort aussagen. aus dem Stadtpräsidium und den Bürgerlichen, was der Philippe Leutenegger definitiv ist, dort hineinhiefen. Aber die Mauro Tuena hat sich noch kritisch geäussert, Roger Liebe hat sich kritisch geäussert zu dieser ganzen Beschattungsgeschichte von Philippe Leutenegger. Das finde ich, das könnte noch ein bisschen mehr schaden.
Ja, ist noch interessant, was da machen. Die SVP der Stadt Zürich spielt ja nicht so eine grosse Rolle. Da wissen wir ja, ich glaube, sie gefühlt 1000 Jahre, wenn sie in den Stadtrat hinkommen. Also von dem her ist das ein Nebenkriegsschauplatz. Also, wie gesagt, ich glaube, der Wahlkampf, der Filippo hat, wir haben es ja schon mal diskutiert, der Filippo hat nur eine Chance, wenn er in Quartier geht, wenn er den Kontakt hat mit den Leuten. Das ist seine Stärke. Aber jetzt einfach rein mathematisch hat er in diesem linkgrünen Zürich müsste gar nicht
arbeiten. Es ist ein schwieriger Stand, aber in der letzten Zeit hat man es gesehen, was so Wahlprognosen, klare Siege von irgendwelchen Protagonisten, was die dann schlussendlich wert sind. Also eben, er hat keine Chance und die muss er packen, hast du glaube ich mal gesagt. Es ist alles möglich trotzdem.
Ja klar, das ist das Schöne an der Demokratie und es ist ein Versuch gewesen und ich glaube jetzt sogar in dem Fall eben, es hebt sich ein bisschen die Waage, positiv, negativ, ist sogar ein Mühe positiver. Es macht ihn ja auch noch ein bisschen menschlich. Die Leute haben ja so, ich habe das Lustigste habe ich ja gefunden dort, bei der ersten Aktion ist ja gestanden, irgendwie habe ich gelesen auf Blick Online, oder? Ein Riesensturm über Zürich, die Wind sind, die Segel sind schon weg. Es hat gar nicht gewindet an dem Sonntagmorgen, also es war wirklich ein Mini-Windli gewesen. Und dann ist ein lustiger Satz gestanden, der Sonntagsblick-Redakter, der auf dem Weg zur Arbeit ist, sei schon am irgendeinem Viertel vor acht am Morgen, am Sonntagmorgen, einem Filippo begegnet, der da schon die Schirme repariert hat. Ja gut, jetzt wollen wir mal vorstellen, welcher Redakteur von einer Sonntagszeitung geht am Sonntag arbeiten? Ich meine, Sonntagszeitung hat Redaktionsschluss am Samstagabend.
Am Samstagabend, genau.
Höchstwahrscheinlich, hypothetisch, wird der Filippo vielleicht sogar dem Redakteur angerufen haben und gesagt, hallo Freund, ich stehe auf dem 6-Leuten-Platz.
Mit den Medien umgeht das kann er um. Medien beim Rolf Eisenfuss Bollmann, ehemaliger Schweizer Fußball-Nationalspieler, ist heute Medienmanager und die rechte Hand von Christoph Blocher, der jetzt gerade den 10er Verlag mit 25 Gratiszeitungen gekauft hat. Er, der Rolf Bollmann, gilt ja als knallhärter Sanierer. Wollt jetzt aber in diesem Fall, habe ich gelesen, auf persönlich, auf der Kommunikationsplattform, wollt keine Stellen abbauen. Wie lange wollt ihr keine Stellen abbauen? Ein paar Minuten?
Nein, das glaube ich sogar. Also, der Saniererruf, der Eisenfuss, den du gesagt hast, ich meine, er war mal Nationalliga-A-Fußballer, der Rolf Bollmann, hat sogar in einem Cup-Final mitgespielt im Wankdorf, glaube vor 57.000 Leuten, ist einmal aufgeboten worden für die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Er ist nicht nur Sanierer, er hat 20 Minuten aufgebaut, 1999.
Ja, und er war schon mal bei einem grossen deutschen Verlag.
Ja, ganz kurz, also man hätte ihn engagieren und hat es nicht angenommen.
Und das hat er nicht gemacht, aber
ich war bei der Tamedia lang. Oder? Nein, aber sein Gesellenstück war eigentlich, er war lange bei Adidas als Manager und so, aber sein Gesellenstück im Verlagswesen war, er war der Manager von 20 Minuten und hat das 1999 im Märkte gedruckt, die erfolgreichste Zeitung der Schweiz überhaupt. Und das ist natürlich schon eine Leistung. Also das ist ein Aufbruch, das ist etwas Positives. Oder? Er war natürlich auch Sanierer bei der Tamedia, er war auch Sanierer bei der Basler Zeitung, die heute erfolgreich ist. Alle lästern immer über die Basler Zeitung, aber ist eine der wenigen Tageszeitungen, die noch einen Gewinn hat. Oder?
Und er ist ein guter Typ.
Er ist ein guter Typ, ja.
Ich kenne ihn nicht wahnsinnig gut, aber ich durfte mal mit ihm ein Bier trinken. Er wirkt authentisch, er wirkt nöch, er wirkt überhaupt nicht abgehoben.
Ja, er ist bodenständig. Nein, das Interessante ist doch jetzt, was du vorhin gesagt hast, der Kauf von 25 gratis Wochentitel von dem Zenderverlag.
Hat ja nicht er gekauft.
Ja, also nicht finanziert auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ein guter Scoop. Oder die Zenderblätter, die hat nie jemand wahrgenommen. Man hat immer gesagt, sind
das stimmt eben nicht.
Ja,
Matthias, da muss ich dir widersprechen.
Ja, aber also, sag mir, aus Medienzürich, oder?
Ja, vor allem eben du, genau, du, wo natürlich ab 100.000 Leser interessiert dich, aber natürlich in den Quartieren ist natürlich das ein Riesenthema. Dann werden die natürlich konsumiert, was es aber nicht einfacher finanzierbar macht.
Doch, ich glaube, der macht sogar einfacher finanzierbar. Die haben 13.000 Kunden und das sind eben nicht die Grossen. Das ist der Garagist, das ist der Metzger, ja, das ist der Bäcker, oder? Und aber die wollen immer noch im Print gehen. Die wollen nicht ins Online,
ja,
oder?
Nein, das glaube ich nicht. Heutzutage ist auch der Garagist hat langsam gecheckt, dass er irgendwie ein paar Sachen muss digitalisieren muss. Und auch der Schreiner, der plötzlich kommt und sagt, ey, ich muss jetzt mit meinem Werbefranken in die digitale Welt, ob sie dann schlussendlich etwas bringt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube, der Werbefranken fließt eben trotz höherer Akzeptanz beim Leser gleich nicht mehr einfach uneingeschränkt in die Lokalzeitungen.
Wohl, in diesem lokalen Raum, glaube ich eben, wie in diesem lokalen Raum hast du das Internet gehabt, Konkurrenz. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Scoop. Also wir sehen es ja auch, also das persönlich ist auch ein Nischenblatt, oder? Ein Nischenblatt, in der Nische kannst du als Zeitung, als Printtitel immer noch gut existieren. Und dann kommt natürlich etwas dazu. Papier hat einfach eine größere Nachhaltigkeit wie das Internet, oder?
Absolut. Also du bist in der Top of Mind.
Genau,
oder?
Procter & Gamble, das ist eine grosse Weltfirma, hat seinen ganzen Digital-Etat rausgenommen und geht wieder auf die konventionelle Medien zurück, wie sie sagen, es hat nichts gebracht von der Nachhaltigkeit. Nein, aber das Interessante ist doch etwas anderes. Die haben jetzt die Zehnterblätter gekauft, eben, wo man immer ein bisschen gesagt hat, ein bisschen schmuddelig und so. Wenn man die natürlich journalistisch ein bisschen besser macht, wenn man Leute einstellt, wenn man grafisch die besser macht, dann haben die eine Zukunft und einen Markt. Und jetzt kommt natürlich etwas anderes. Noch ein Satz. Tamedia baut ja jetzt den Regional-, den Lokalteil ab. Wir haben es gehört gestern.
Also,
es gibt jetzt alles die Kopfblätter, oder? Und ich glaube, die Leute haben dann natürlich wieder Sehnsucht zum Lesen, was in ihrer Region passiert. Und das wird ein Erfolg werden.
Ja, glaube ich auch. Nicht nur wegen der Tamedia, die jetzt dort ein bisschen weniger investiert. Ich glaube, grundsätzlich mit der ganzen Überforderung, durch die ganze Flut an Geschichten, an Möglichkeiten, dass du dort alles kannst konsumieren, musst konsumieren, ist das Bedürfnis nach Lokalität grundsätzlich. Das siehst du ja auch beim Konsumverhalten in den Grossverteilern. Die biolokalen Produkte, die Höhenflüge.
Ja, also ich glaube, medial war das ein gutes Coup. Ob jetzt das so spannend ist, das aufzubauen, das kann ich nicht sagen. Aber
Wiel?
Ja, in Wiel hat der Zehnter angefangen.
Und dort wird jetzt das Headquarter sein, oder? Ja. Vom Rolf Bollmann.
Und dort ist das Headquarter, nicht mehr unbedingt Basel, von der Basler Zeitung. Aber es ist natürlich auch interessant im Inseratenmarkt, oder? Du hast plötzlich, ich meine, wir haben in diesen Regionen haben wir Monopolblätter, also in der Ostschweiz haben wir den NZZ-Verlag, der ist ja der Besitzer vom St. Galler Tagblatt. Und da kommt plötzlich wieder ein Gegenspieler und das druckt sich natürlich auf den Inseratenpreis.
Aber es bleibt ja schlussendlich, ich meine, wahnsinnig viel anders als unter dem Zehnterverlag wird es jetzt nicht sein, unter Christoph Blocher, Regide.
Ja, aber du kannst dich natürlich journalistisch vielleicht noch ein bisschen ausbauen.
Da kann ich nicht
sagen, vielleicht kaufen so andere Sachen dazu. Ich glaube einfach, medial ist das ein Aufbruchssignal, auch für Journalisten, oder? Dass es vielleicht wieder Verlage gibt, die investieren. Wir haben ja jetzt immer die negativen Meldungen gehört. Gestern eben Tamedia, man muss sich das mal vorstellen. Jetzt haben die noch zwei Redaktionen. Ich meine, alle, Thuner Tagblatt gehört, oder? Tamedia, Titel irgendwie, Berner Zeitung, Bund, hat natürlich alles Einheitsgeschichte.
Also die Deutschschweizer Redaktion, Westschweizer Redaktion.
Genau, klar, die Inseratenmärkte, der Lesermarkt schrumpft und von dem her ist das sicher ein positives Signal gewesen, dass man die Gratiszeitung gekauft hat.
Der Rolf Bollmann, wir wünschen ihm selbstverständlich alles Gute. Geht zum Polo Hofer, das ist also die tragische Nachricht von diesem Sommer. Am 22. Juli ist er gestorben in Oberhofen am Thunersee. Der Polo Hofer, der Mundart-Pionier, wo glaube so, mit da nichts schlecht sagen über jemanden, der gestorben ist, aber er war nicht eine einfache Persönlichkeit gewesen. Es gibt wenige Leute, die wirklich nah an ihn hergekommen sind.
Gut, da weiss ich jetzt wenig. Ich habe ihn, glaube ich, nicht einmal interviewt. Ich war bei 9 Konzerten. Ich habe nachher noch
einen Nachhinein. Das schon. Also, ja, du bist textsicher in der Polo-Hofer-Karte.
Ja, relativ textsicher. Ich habe die Texte immer brillant gefunden. Oder? Ich schon in den 80er, eben 79, Radio 24 Lied. Ich habe einen Schaffhausen ein paar Mal gesehen im Jugendkeller. Es hat dann einmal ein Konzert gegeben. Da muss es 87, 88 sein. Im Schaffhauser Domino. Das ist so ein Kultclub an der Webergasse. Und dann ist der Polo Hofer gekommen, hat irgendein Lied gespielt und dann ist er auf der Bühne gestanden. Leicht betrunken und hat gesagt, es habe eine Bombendrohung, alle sollen den Raum verlassen, sie müssen warten, oder, bis die Polizei das angeschaut hat. Also, das ist eigentlich das einzige Polo Hofer Konzert, das dann nie stattgefunden hat. Ich weiss noch, ich bin im Restaurant gegenüber, das war so eine Knelle, habe ich dann gewartet, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, dann habe ich gedacht, jetzt kommt der Polo Hofer wieder einmal und bin, glaube ich, irgendeinem Eis am Morgen bin ich aus dem Restaurant raus und der Polo Hofer ist nie mehr gekommen. Oder? Also, ich glaube, ich warte heute noch an der Schaffhauser
Webergasse. Was ich das Gefühl habe beim Polo Hofer, mit allen Verdiensten, mit allen kreativen Ideen, mit allen wunderbaren Songs, die er gemacht hat. Er ist natürlich auch der, der vielfach die Hauptfähigkeit ist natürlich der Marketingmann eigentlich. Der, der Trends erkennt, die vielleicht jemand anderes hat erfunden. Also weißt du, er hat sich immer so geschmückt mit ersten Reggae-Songs auf Mundart. In Tat und Wahrheit war es Hanner Jammann, der so ein bisschen mit diesen Klängen in Mundart hat experimentiert. Aber der Hanner Jammann konnte es nicht verkaufen. Polo Hofer konnte natürlich immer alles verkaufen wie ein Steve Jobs, der eigentlich die Technologien, die andere erfunden haben, verkauft hat. Oder? Und damit natürlich näher berühmt worden ist. Und das war halt auch ein Polo Hofer, der, glaube ich, auch ein paar Leichen auf seinem Weg hinterlassen hat.
Ja, und er hat natürlich auch gut adaptiert, oder?
Der hat auch ein paar Bands zerschlagen, indem er einfach die besten Leute dort abzügelt hat und für die eigenen Projekt hat geholt. Also da gibt es schon, wenn du mit, ich habe ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, mit ehemaligen Mitmusikern können, Interviews zu machen, können zu reden, da ist natürlich schon, da ist ganz viel auch Verletztheit um, weil eben der Paulo Hofer nicht einer ist, nicht so der jovial und der wirklich der gute Freund, sondern halt immer auch ein bisschen der Geschäftsmann war.
Und er war stark. Er ist immer im Mittelpunkt gestanden. Genau. Ich mag mich erinnern, das muss 2003 sein, habe ich den Roger Schawinski, den wir ja beide kennen, habe ich begleiten in Mühligen, glaube ich, in so einem berühmtes Konzertlokal.
Mühli-Hunziken,
genau.
In Rubigen.
Genau. Und dort haben sie im Film die Rolle gehabt, Abschied vom Paulo Hofer.
Von der Golf.
Genau.
Ja, der Dokumentarfilm.
Genau. Und Roger hat dort ein Quote gegeben und dann ist der Paulo Hofer auftreten. Es war lustig. Ich glaube, ein halbes Jahr später ist er schon wieder auf der Bühne gestanden.
Er hat
etwa 10 Abgänge gehabt. Ja, oder? Ja. Also, die Jesus hat nicht. Aber das war schon genial. Er ist ja immer gegangen und ist wieder gekommen. Oder? Und dort war auch ein Musiker, was du gesagt hast. Oder? Der hat gesagt, für die Musiker ist das natürlich ein Trauma. Oder? Die sind mit ihm auf die Band, haben sich auf ihn konzentriert und irgendeinem Tag
hat er
gesagt.
Genau,
jetzt höre ich auf.
Dann Brücke mal zum Beispiel. Das ist so einer von denen. Oder? Der hat gelitten
natürlich. Und später ist er wieder da, oder? Einfach mit einer anderen
Band. Genau, ja. Im Zusammenhang übrigens kommen wir mit dem Axel, habe ich mit dem Paulo Hofer ein längeres Interview gemacht, damals noch bei einem anderen Radiosender. Und dort hat mir im Vorfeld, den Tag vorher, die Plattenfirma angerufen und gesagt, ob ich könnte Flaschen Weissen oder Prosecco parat machen. Also das war eben auch wichtig gewesen, und das war ein früher Nachmittag gewesen. Also der Paulo Hofer und der Alkohol war natürlich auch ein riesen Thema gewesen. Und ich war nicht das einzige Interview gewesen an diesem Tag. Und ich war auch nicht der einzige gewesen, weil eine Flasche Weisse parat machen. Also er hat natürlich schon nichts ausgelassen. Und so gesehen ist es eigentlich ein schönes Alter.
Ja, ist ein schönes Alter. Nein, ich habe die alten CDs noch mal gehört, auf der langen Autofahrt. Es gibt ihn ja nicht auf Spotify, oder? Der Paulo Hofer, da finde ich ihn noch sympathisch. Und ich muss sagen, es sind brillante Texte, es sind brillante Lieder, er hat Charisma. Und jeder in der Schweiz hat doch irgendeine Paulo Hofer-Geschichte zu erzählen.
Und
oder?
Jede Blasmusik hat irgendein Paulo Hofer-Stück im Repertoire.
Genau. Also das muss schon sehr springen. Ich meine, da müssen wir Zürcher sagen, nicht voll zu den Berner. Ich habe Zürich West gesehen, in Schaffhausen sind die auftreten, Stiller Haas da im Dolder oben. Ich meine, es ist einfach noch ein Mühe besser wieder die Kultur, die wir hier haben, einfach den Mundartrock. Und da war natürlich der Paulo Hofer der Vater davon.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radio1.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.